herzlich willkommen bei deinem Podcast O du heiliges Geld von Bibelfinanz.
Ich rede die ganze Zeit, ich rede. Hast du mich jetzt gehört die ganze Zeit?
Wir reden über Dinge, über die bei anderen nicht gesprochen wird. Gott und Geld, du und ich. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten Gottes Gegenwart, neue Erkenntnisse und inspirierende Impulse.
Moin und Shalom, ich bin Alex von Bibelfinanz und ich darf dich zu einer neuen Folge O du heiliges Geld begrüßen. Und ich begrüße Lilly, die heute auch wieder bei mir im Studio ist.
Hallo Alex und hallo liebe Zuhörer, schön, dass ihr dabei seid.
Lilly, in der letzten Folge haben wir ja einiges über uns erzählt, von daher lass uns heute mal gleich ins Thema einsteigen. Denn wir haben einiges vor, einiges vorbereitet. Wir wollen Wirtschaftsweisen aus verschiedenen Gesellschaftssystemen gegenüberstellen, aber sie am Ende vor allem auch mit Prinzipien aus Gottes Königreich vergleichen. Lilly, nimm uns doch noch mal bitte ein bisschen mit, wie kamen wir auf diese verrückte Idee?
Naja, wir haben in unseren Gesprächen immer wieder festgestellt, dass wir Menschen ja immer wieder danach streben, intelligente Systeme zu entwickeln. Und das Ziel davon ist einfach, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse, aber auch die der Gesellschaft einfach berücksichtigen möchten und sie optimieren wollen. Und dann haben wir uns einfach gefragt, was eigentlich diese beiden Ideologien, Kapitalismus und Kommunismus, an Absichten haben und ob sie dem, was die Bibel als das Reich Gottes bezeichnet, näher kommt oder nicht. Und Gott, es ist ja wirklich wichtig, dass wir Menschen auch Gerechtigkeit haben, erleben und auch Wohlergehen. Und da haben wir gedacht, so, darüber reden wir jetzt mal. Alex, los geht's, oder?
Ja, genau. Wir dachten, das wäre ein spannendes Thema. Ich hoffe, dir geht's genauso. Und diese Abgrenzung von Kapitalismus, Kommunismus, das war ja vor allem in Zeiten des Kalten Krieges ganz, ganz populär, wo sich diese beiden großen Blöcke gegenüberstanden. Also die Älteren haben das vielleicht noch bewusst miterlebt von unseren Zuhörern. Da gab es den Ostblock um Russland, beziehungsweise die damalige Sowjetunion, die UdSSR. Kennt mein Sohn gar nicht mehr diesen Begriff UdSSR, was es damit mal auf sich hatte. Und auf der anderen Seite der Westblock um die USA und ihre Verbündeten, zu denen eben auch Deutschland gehörte und gehört. Und beide Seiten haben jetzt versucht, die Überlegenheit des eigenen Systems, dem eigenen Volk, aber letztendlich auch der ganzen Welt zu demonstrieren. Und dieser Wettstreit, der umfasste ja quasi alle Lebensbereiche. Ja, der wurde ausgetragen auf sportlicher Ebene, zum Beispiel Olympischen Spielen. Wer hat mehr Goldmedaillen gewonnen? Auf wissenschaftlicher, technologischer Ebene denken wir an den Wettstreit um den ersten Menschen auf dem Mond, aber auch auf militärischer und nicht zuletzt auch auf wirtschaftlicher Ebene. Und Stand heute, muss man sagen, hat der Kapitalismus diesen Wettstreit scheinbar klar gewonnen. Zumindest haben sich deutlich mehr Länder für das System des Kapitalismus entschieden als umgekehrt für den Kommunismus. Heute bezeichnen sich nur noch ganz, ganz wenige Länder selbst als kommunistisch. Also zum Beispiel Nordkorea, Vietnam, China, Laos und Kuba. Und wenn ich jetzt irgendein kommunistisches Land vergessen habe, dann schreibt uns das gerne, dass wir die Liste hier erweitern können.
Ja, genau, Alex. Aber bevor wir jetzt das Ganze auch nochmal auf eine biblische Betrachtung holen, magst du uns mal die beiden Systeme kurz erklären, bevor wir das mit den Aussagen der Bibel vergleichen? Sonst haben wir wahrscheinlich die ersten Zuhörer nach 2 Minuten verloren, oder?
Das kann passieren, Lilly. Das ist eine weise Idee. Könnte. Sehr gut. Also der Kapitalismus war quasi das System des Westens oder ist es immer noch, also auch der USA, ihrer Verbündeten und von uns in Deutschland. Das heißt, die Wirtschaft des Kapitalismus wird durch eine Marktwirtschaft gesteuert. Was ist Marktwirtschaft? Es gibt einen freien Wettbewerb auf den Märkten. Die Produktionsmittel, also vor allem die Firmen, sind in privatem Besitz oder zumindest nicht in Staatsbesitz. Und es gibt überhaupt so etwas wie Privateigentum. Also Privatpersonen dürfen, können irgendetwas besitzen. Und Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis und regeln damit den Markt. Das heißt, wenn jetzt endlich der Sommer ankommt bei uns und zum Beispiel die Leute mehr Sonnenbrillen kaufen wollen, dann steigt letztendlich die Nachfrage. Damit steigt der Preis, weil mehr Menschen sich um die immer knapper werdenden Sonnenbrillen streiten. Und dann denken sich Firmen, hey, mit Sonnenbrillen kann man ja richtig Geld verdienen bei den hohen Preisen. Produzieren dann also auch Sonnenbrillen, bieten die an. Aber jetzt steigt das Angebot, das heißt, der Preis sinkt wieder und wie von unsichtbarer Hand steuert der Preis so den Markt, indem er dafür sorgt, dass Angebot und Nachfrage sich gegenseitig ausgleichen. Und der Staat greift nur in ganz wenigen Ausnahmefällen, zumindest in der reinen Form der Marktwirtschaft, nur in ganz wenigen Ausnahmefällen in diese Märkte ein oder hält sich da fast komplett raus, sondern beschränkt sich wirklich darauf, einige Rahmenvorgaben zu machen, innerhalb derer dann sammeln soll. Das ist quasi das Wirtschaftssystem des Kapitalismus, die Marktwirtschaft. Und zusätzlich haben kapitalistische Staaten meist die Demokratie als Herrschaftsform, also die Herrschaft des Volkes, wie bei uns, auch in Deutschland.
Ja. Wie sieht das jetzt mit dem Kommunismus aus? Es gibt ja auch noch den Sozialismus.
Genau. Begriffe werden teilweise heute als Synonyme verwendet, aber genau genommen ist der Sozialismus eine Vorstufe des Kommunismus. Also so haben es zumindest die beiden bekanntesten Verfechter des Kommunismus gesagt, Karl Marx, Friedrich Engels. Die haben die Missstände des Kapitalismus beobachtet und entwickelten dann eine Strategie für den Übergang zum Kommunismus. Der Sozialismus war dabei so eine Art Übergangsstadium vom Kapitalismus zum reinen Kommunismus. Und das, dieser reine Kommunismus, war aus Sicht der beiden die höchste Entwicklungsstufe, die eine Gesellschaft erreichen kann. Und Kommunismus, das kommt vom lateinischen Wort communis, was so viel wie gemeinsam bedeutet. Der Kommunismus denkt also an eine Gesellschaft, die von Gemeinschaft, Gleichheit geprägt ist, ohne dass da irgendwelche trennenden Klassen oder irgendwelche anderen trennenden Merkmale existieren. Und daher gibt es im Kommunismus auch, das ist einer der großen Unterschiede zum Kapitalismus, im Kommunismus gibt es kein Privateigentum, sondern alles gehört dem Staat. Dadurch gibt es letztendlich kein Arm, kein Reich mehr. Keiner steht über oder unter dem anderen. Niemand ist besser oder schlechter gestellt. Alles gehört allen gemeinsam, eben dem Staat, communis. Also zumindest in der Theorie. Und der Sozialismus war dann letztendlich die letzte Entwicklungsstufe vor diesem großen Ziel des Kommunismus. Und wie schon gesagt, im Kommunismus gibt es also kein Privateigentum. Die Wirtschaft wird auch nicht durch den Preis gesteuert, sondern zentral von einer kommunistischen Partei in der Regel, die alles plant. Und deswegen spricht man auch von Planwirtschaft im Gegensatz zur Marktwirtschaft. Und in kommunistischen Staaten ist es jetzt häufig so, dass es keine Demokratie gibt, auch keine oppositionellen Parteien, sondern es gibt eben die eine Staatspartei. Und als Folge dessen sind Menschen häufig in diesen Ländern auch der Willkür des Staates ausgesetzt und haben eben nicht so klar definierte Rechte wie bei uns in der westlichen Welt, in den westlichen Demokratien, was wir dann als Freiheit unseres Systems bezeichnen.
Ja, total spannend, Alex. Ich bin ja nicht in Deutschland geboren, sondern in Tadschikistan. Das ist so ein kleines, gebirgiges Land in Zentralasien. Wer es finden möchte, der sollte so schauen nach Afghanistan, Usbekistan, China. Da grenzt dieses ganz kleine Land Tadschikistan an. Und von 1925 bis 1991 war Tadschikistan eine sowjetische Republik. Das, was du auch vorhin meintest, das war ein ganz, ganz großes Gebiet. Und damit natürlich ein kommunistisches Land. So, und meine Familie und ich, wir sind 1989 ausgewandert nach Deutschland und sind damit auch dem Bürgerkrieg dort entkommen. Da bin ich so dankbar für diese Bewahrung. Denn die Tadschiken haben dann um ihre Unabhängigkeit gekämpft in ihrem Land. Ja. Und jedenfalls, das so als Vorgeplänkel, ich habe mich in der Vorbereitung zu unserer heutigen Folge mit meinem Papa unterhalten. Der hat ja diesen Kommunismus total erlebt, also hautnah erlebt. Ja, der gehörte dazu und ich bin ja mit 7 Jahren ausgewandert und dann kann man da nicht mehr so viel dazu sagen, war ich im Kommunismus oder nicht. Aber meine Eltern, Großeltern lebten damit und genau mit dem, was du erzählst, dass alles dem Staat gehört und nichts im Privateigentum lag. Naja, und ich fragte meinen Papa dazu, wie er so dazu steht, was damals war. Und er sagte, dass die Idee des Kommunismus ja eigentlich fast biblisch ist. Ne? Also ja, genau, halt mein Papa war auch Prediger und Pastor und der kennt das, ja, der kennt das ganz gut. Und er sagt, das ist wirklich fast biblisch, aber es saßen ja doch einige wenige Menschen in dieser Partei im Hintergrund und haben doch alles gelenkt. Ja. Und das war natürlich automatischer Nährboden für Korruption, Diebstahl. Und ja, der Papa, der sagte mir zum Schluss unter all seinen Erzählungen dann, und dann zitiere ich ihn jetzt hier auch, hallo Papa, liebe Grüße, mit sündigen Menschen den Himmel bauen geht nicht. Ja, da musste ich lachen. Das ist wirklich ein Argument zum Kommunismus, Alex, oder? Also das nochmal ganz kurz zu mir und was wir so erlebt haben in unserer Familie. Lässt sich denn aus deinen Aussagen über diese beiden Systeme denn jetzt ableiten, welches eher den biblischen Prinzipien Gottes entspricht und welches nicht?
Das ist eine spannende Frage. Und erst nochmal vielen Dank, Lilly, fürs Teilen. Das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Blick, als ich es hier nur aus den Geschichtsbüchern quasi habe. Ne? Wir im Westen sind ja quasi so aufgewachsen, also auch hier wieder, die Älteren erinnern sich vielleicht noch an dieses Feindbild, dass der Kommunismus das Böse ist. Ne? Und wer in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts Sympathie zum Kommunismus zeigt, egal ob bei uns hier in Europa oder in Amerika, der konnte auch im freien Westen schon mal seinen Arbeitsplatz verlieren, ne? Wenn er den falschen Arbeitgeber hatte. Aber wenn man den Kommunismus jetzt wirklich mal ohne so eine politisch-ideologische Färbung betrachtet, dann beschreibt er ja eigentlich erstmal eine Gesellschaftsform, die von sozialer Gleichheit und Gemeinschaft aller Mitglieder geprägt ist, alles gehört allen gemeinsam. Und da gebe ich deinem Vater völlig recht. Das klingt schon so ein bisschen nach biblischen Prinzipien. Ne, und erinnert mich auch so ein bisschen an die Urgemeinde in Jerusalem, wo es ja auch keine Unterscheidung von Arm und Reich, von Jude, Nicht-Jude gab, sondern alle waren ein Herz und eine Seele. So können wir es nachlesen in Apostelgeschichte 2, 44 bis 46. Ich lese das einfach mal vor. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Da lassen sich schon diese Elemente, ne, von Gemeinschaft, Gleichheit wiederfinden, bis hin zum Gemeinschaftseigentum, das von den Aposteln verwaltet wird. Also keiner hat mehr sein Privateigentum, sondern alles geht in diese Gemeinschaft, in die Gemeinde und wird nicht von der kommunistischen Partei in dem Fall, sondern von den Aposteln verwaltet.
Also würdest du dann so weit gehen zu sagen, dass der Kommunismus den biblischen Prinzipien entspricht?
Nein, das würde ich tatsächlich auf keinen Fall unterschreiben. Also das Prinzip der Gemeinschaft und auch die Gemeinschaft mit ihren Interessen über das Individuum zu stellen, das entspricht, glaube ich, schon eher der jüdischen und biblischen Tradition. Und hier passt das Zitat von deinem Vater wunderbar. Du kannst nicht mit sündigen Menschen den Himmel bauen. Denn es gibt auch andere Stellen, wo der Kommunismus sich ganz und gar nicht, glaube ich, mit biblischen Traditionen und Werten vereinen lässt.
Ja, und hast du dazu ein Beispiel?
Ich habe mir tatsächlich mal den Spaß gemacht, Lilly, verschiedene Elemente von Kapitalismus und Kommunismus mit dem zu vergleichen, was die Bibel über ein Gesellschafts- und Wirtschaftssystem in Gottesreich schreibt. Und ihr könnt das jetzt natürlich nicht sehen, ich habe hier so eine Tabelle vor mir und die würde ich einfach gerne mal mit euch durchgehen. Und dann können wir hinterher nochmal drüber sprechen, welches der beiden Systeme jetzt vielleicht eher biblisch ist oder auch nicht.
Ja, super, Alex. Okay, lass uns mal die verschiedenen Herangehensweisen anschauen. Wie ist es als erstes mit den Besitzverhältnissen?
Genau, Kapitalismus haben wir ja schon drüber gesprochen. Es gibt Privateigentum, alles gehört Menschen und ist letztendlich über Eigentumsrechte klar definiert, wem was gehört. Und nur ganz, ganz wenige Güter gehören wirklich der Allgemeinheit. Also zum Beispiel die Luft zum Atmen, die ist bisher noch nicht privatisiert. Im Kommunismus genau das Gegenteil. Alles gehört der Gemeinschaft. Da gibt es kein Privateigentum. Und in Gottes Königreich ist quasi weder noch. Ne? Da gibt es auch kein Privateigentum. Aber es gehört auch nicht alles der Gemeinschaft, sondern alles gehört Gott. Und es ist uns als seinen Verwaltern für eine begrenzte Zeit anvertraut. Das ist das Prinzip der Verwalterschaft. Also nochmal in Gottes Königreich ein ganz, ganz anderer Ansatz.
Ja, ja, klar, natürlich. Ja, und damit kommen wir natürlich zur obersten Instanz. Wie ist es da?
Genau, also in Gottes Königreich haben wir gesagt, Gott ist die oberste Instanz, ja, der sich alles unterordnen muss. Es ist quasi eine Instanz außerhalb unserer sichtbaren Welt, vor der sich trotzdem jeder Geschäftsmann, jeder Privatmann, natürlich auch jede Geschäftsfrau, jede Privatfrau einmal verantworten muss. Das gibt es im Kapitalismus, Kommunismus so nicht. Also im Kapitalismus, bei uns haben wir eine Regierung mit einer Gewaltenteilung, wobei das nicht zwingend so sein muss im Kapitalismus. Trotzdem natürlich aber auch viel Macht bei den Eigentümern des Kapitals, der Produktionsfaktoren. Also wirtschaftliche Interessen, wirtschaftliche Macht ist ja auch ein Faktor. Und im Kommunismus ist es eigentlich schon spannend. Im Ideal ist das System komplett herrschaftslos. Also es gibt keine politischen, keine wirtschaftlichen Mächte am Ende mehr. Sie werden komplett aufgelöst. Aber vorher muss der Staat eben die komplette Macht an sich reißen. Daher gibt es keine Gewaltenteilung mehr, das quasi in der Theorie gerechtfertigt ist, um am Ende die Macht dann wieder zurück an die Gemeinschaft bzw. die Allgemeinheit zurückzuübergeben. Ob das in der Praxis mit sündigen Menschen funktioniert, wage ich mal tatsächlich zu bezweifeln. Zumindest hat es bisher, glaube ich, in der Reihenform noch kein Staat hinbekommen, dieses kommunistische Ideal tatsächlich zu erreichen.
Aber Alex, nochmal ganz kurz hier eingehakt, bei der obersten Instanz im Kapitalismus. Weißt du was, also da kommt ja schon ein bisschen durch, der das meiste Geld hat, lenkt doch. Weil da einfach, wir haben zwar eine Regierung mit der Gewaltenteilung, aber doch nehme ich ganz oft wahr, dass der am meisten hat, lenkt halt auch die Geschicke des Landes, oder?
Ein Stück weit sicherlich, ja. Mhm. Aber trotzdem haben wir bei uns einen gewissen Rahmen, einen Rechtsrahmen, über dem erstmal niemand steht. Ne? Also auch der reichste Mann der Welt kann bei uns nicht hergehen und zum Beispiel jemanden umbringen und geht dann straffrei aus. Sondern man kann sich mit Geld eben nicht alles kaufen. Also zumindest bei uns, wenn wir jetzt Deutschland, Europa uns anschauen. Es gibt auch andere kapitalistische Staaten natürlich, wo das auch nicht weit her ist mit Gewaltenteilung und wo wirklich nur das Recht des Stärkeren gilt, wo jemand, der Geld hat, über dem Gesetz quasi steht. Aber zumindest bei uns in Europa gibt es das so extrem nicht. Also ich habe gerade zum Beispiel, wir haben ja ein Schulprojekt in Uganda, was wir mit unterstützen und fördern. Und da ist es teilweise wirklich so, wenn da jemand mit Geld auftritt und davon eine kleine Privatarmee auch noch bezahlt, der kann machen, was er will. Der kann Kirchen niederbrennen, der kann Grundstücke quasi einfach annektieren und sagen, das ist jetzt meins. Und keiner hindert ihn daran. Wobei das ist eben, würde ich sagen, nicht unbedingt jetzt Auswuchs des Kapitalismus, sondern ja, des gesamten Staatssystems, was dem dann einfach die Macht fehlt, die eigentlichen Gesetze durchzusetzen.
Ja, ich sehe es in der USA bei den Wahlen. Die mit den meisten.
Auch ein schönes Thema.
Ne? So, okay, gut. Ich lasse es jetzt mal so stehen. Alex, wie ist es eigentlich mit der Idee des Wirtschaftens? Wie ist es da in diesen beiden Systemen, aber auch in dem Reich Gottes? Was ist die Idee des Wirtschaftens?
Ja, also im Kapitalismus haben wir, glaube ich, das Gedankengut der Evolution, was da ganz, ganz krass dahinter steht. Also es geht um Konkurrenz, um Wettbewerb, um knappe Ressourcen, um die Güter der Erde, die einfach nicht in ausreichender Menge für alle vorhanden sind. Und weil diese Ressourcen, die Güter knapp sind, deshalb muss man wirtschaften, um sie möglichst effizient zu verteilen. Das heißt, das Ziel des Wirtschaftens im Kapitalismus ist eine effiziente Verteilung durch den Markt, durch die Marktwirtschaft, durch Kaufen, Verkaufen, durch diese Preise, was ich vorhin sagte, die sich bilden, diese unsichtbare Hand, die dann den Markt steuert. Und was ich damals an der Uni schon erschreckend fand, mathematisch effizient kann bedeuten, dass einer alles besitzt und alle anderen nichts. Das kann je nach Rahmenbedingungen effizient sein. Und unser Wirtschaftssystem geht halt danach, möglichst effiziente Lösungen zu finden. Im Kommunismus haben wir letztendlich auch das Gedankengut der Evolution, aber die Verteilung wird nicht über den Markt gelöst, sondern gemeinschaftlich. Hier geht es um eine gleiche Verteilung, also nicht um Effizienz, sondern um Gleichheit letztendlich. Im Kommunismus soll alles gleich verteilt werden. Ja? Sozialismus mit der Planwirtschaft, eine zentrale Stelle gibt Ziele, Preise, die Verteilung vor. Und später dann in der Endstufe im Kommunismus arbeiten die Menschen eigentlich nur noch für die Gemeinschaft, aber auch um die Versorgung dieser Gemeinschaft sicherzustellen. Auch das bleibt ein elementares Anliegen letztendlich des Wirtschaftens. Und in Gottes Königreich ist es komplett anders. Da haben wir nicht das Gedankengut der Evolution, sondern eher das Gedankengut der Schöpfungslehre. Gott als Schöpfer aller Dinge, der kennt keine Knappheit. Das heißt, die Grundannahme der Marktwirtschaft passt da schon mal nicht. Und natürlich haben wir auf der Erde trotzdem begrenzte Ressourcen. Aber Gott selbst möchte unser Versorger sein. Denken wir Matthäus 6, Vers 33, mein Lieblingsvers sei noch mal kurz reingeworfen. Und im Kapitalismus, Kommunismus muss letztendlich Versorgung immer selbst generiert werden. Aber Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch all das gegeben werden, was ihr braucht. Sondern wir müssen das nicht zu unserer obersten Priorität machen, diese Versorgung zu generieren. Und das Ziel des Wirtschaftens ist dann letztendlich in Gottes Königreich weder Effizienz noch gleiche Verteilung, sondern eine gerechte Verteilung. Durch Geben, Empfangen, das Prinzip von Saat und Ernte. Lili, denk an das Beispiel von den anvertrauten Talenten, wo einer der Diener 5, der andere 2, der dritte ein Talent bekam. Das wäre im Kommunismus undenkbar. Das ist ja völlig ungleich, ungerecht. Aber in Gottes Augen bedeutet Gerechtigkeit nicht immer, dass alle das Gleiche bekommen.
Nein, und das ist total spannend, Alex. Denn im Gespräch mit Papa erzählt er mir auch genau das, wo du sagtest, da geht es um eine Planwirtschaft. Ja? Da sitzt halt die Partei in Moskau damals und plante aber die Agrarwirtschaft von Tadschikistan. Und mein Papa sagte, die hatten keine Ahnung davon. Ja? Die waren ja gar nicht in diesem Umfeld und haben eigentlich ganz oft den Boden leer gemacht, ja, also der Boden war irgendwann nicht mehr fruchtbar, weil man immer das Falsche angepflanzt hat und keine Ruhephasen zum Beispiel dem zugesprochen hat. Und er sagte, die haben es eigentlich kaputt gemacht, weil sie einfach keine Ahnung hatten. Und da kommt ja die Weisheit Gottes ja auch hinein, dass er sagt, warte mal, ich habe halt Tadschikistan ganz anders aufgebaut und da sollen halt die Tadschiken anpflanzen und nicht die Russen, ja, so, also ich sage es mal total flach, aber das ist ein Reich Gott gesteht ja jedem nach seiner Fähigkeit etwas zu. Und spannend. Alex, nochmal jetzt zum Schluss von deiner Tabelle. Diese zentrale Größe, worum geht es da?
Also im Kapitalismus würde ich sagen, ist die zentrale Größe ganz klar das Individuum, der Einzelne. Und auch die Marktwirtschaft kennt den Zusammenschluss mit anderen, also eine Gemeinschaft, eigentlich immer nur als Notlösung, wenn man dadurch den eigenen Nutzen erhöhen kann. Also Arbeitsteilung kommt immer dann zustande, wenn man dadurch den eigenen Nutzen erhöhen kann. Aber im Zentrum steht immer das Individuum. Das heißt, wir haben eine letztendlich egoistische Ich-Bezogenheit. Es geht am Ende immer darum, was nutzt es mir? Was habe ich davon? Also ich, mir, mein ist quasi die Dreieinigkeit des Kapitalismus. Frei nach dem Motto, wenn jeder nur an sich denkt, ist wenigstens keiner vergessen. Ob das dann trotzdem am Ende so gut ist, wenn an alle gedacht ist, weiß ich nicht. Im Kommunismus ist ganz klar die Gemeinschaft die zentrale Größe. Aber auch trotzdem letztendlich hier eine egoistische Gruppenbezogenheit. Auch wieder in Abgrenzung zu anderen Gruppen, zu anderen Gesellschaften, Gemeinschaften, die außerhalb dessen stehen. Das heißt, hier geht es nicht darum, was nutzt es mir, sondern was nutzt es uns, was nutzt es unserer Gesellschaft. Wir, uns, unser ist dann quasi die Dreieinigkeit. Und in Gottes Königreich, das wäre wieder eine Parallele zum Kommunismus, ist auch die Gemeinschaft die zentrale Größe. Denn Gott hat uns als Menschen, als Beziehungswesen geschaffen. Und es geht letztendlich darum, mitzuarbeiten zum Wohl der Gemeinschaft mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat, aber nicht aus dieser egoistischen Ich- oder Wir-Bezogenheit, was haben wir davon, sondern eher diese liebevolle Selbstlosigkeit, wem darf ich, wem dürfen wir heute dienen, ja, wem dürfen wir heute etwas Gutes tun. Und da sind wir letztendlich ein Stück weit auch wieder bei unserem Jahresthema, ja, der selbstlosen Agape-Liebe. Das ist das, was antreibt in Gottes Königreich und nicht den eigenen Vorteil, den eigenen Nutzen zu suchen.
Ja, yes, es ist nicht das Ende. Ich bin nicht das Ende, sondern das Du, ne? Das steht zum Schluss. Alex, was ist denn nun dein Fazit zu deiner Tabelle?
Ja, ich glaube ganz klar, beide Systeme haben Stärken, also sowohl der Kapitalismus mit, ne, wie du es gesagt hast, sollen doch die Tschatschiken selber individuell entscheiden, was sie auf ihr Land anpflanzen. Aber beide Systeme haben auch ganz viele Schwächen. Und ich denke, wir können definitiv festhalten, weder der Kapitalismus noch der Kommunismus entsprechen wirklich dem biblischen Ideal, sondern beides sind einfach menschengemachte Systeme, die sind nicht Gott gegeben, nicht vom Himmel gefallen, sondern von Menschen gemacht. Auch wenn das Ziel des Kommunismus noch so großartig war, ja vielleicht tatsächlich nah am biblischen Original, wenn wir an die Urgemeinde denken, was ich vorhin vorgelesen habe, aber der Weg dahin funktioniert einfach nicht mit sündigen Menschen. Das hat dein Papa sehr weise gesagt. Sondern unterwegs denken manche dann doch eher an sich selbst als an das Wir und füllen sich dann doch die eigenen Taschen oder nehmen sich ein bisschen mehr Freiheit raus, als sie anderen zugestehen. Und ich glaube, als Christen sollten wir auf jeden Fall aufpassen, dass wir uns nicht in irgendwelche ideologischen Strömungen hineinziehen lassen, egal ob jetzt Richtung Kapitalismus oder Kommunismus. Ich kenne zum Beispiel Gemeinden, in denen jede Bewegung Richtung links ja sofort als teuflisch verurteilt wird und damit auch zum Beispiel jede Bemühung für einen Schutz der Schöpfung sofort als linksradikal und extrem im Keim erstickt wird. Und auch das andere Extrem gibt es, dass Kirchen sich so der Gerechtigkeit im Sinne von Gleichheit verschrieben haben, dass jeglicher Individualismus komplett ausgelöscht wird, sondern dass alles nur noch gleich gemacht wird. Aber auch das ist, glaube ich, nicht gut, weil Gott hat uns nun mal auch unterschiedlich gemacht mit unterschiedlichen Stärken und Begabungen. Von daher, ja, beides ist, glaube ich, nicht biblisch. Beides hat Elemente, die eher am Biblischen dran sind, aber als Endfazit, keins der beiden Systeme, weder Kapitalismus noch Kommunismus, würde ich jetzt wirklich als biblisch bezeichnen.
Okay, ich bin ja für Kreativität, Alex. Ne? Sollen wir Christen jetzt eine neue Gesellschaftsform entwickeln oder uns aus den bestehenden Systemen, ja und oder, ne, zurückziehen und dann so wie Aussteiger leben?
Gute Frage. Also, wenn wir nochmal zurückschauen auf die erste Gemeinde in Jerusalem, dann tat die eigentlich genau das, was du hier gesagt hast. Ne? Also nicht als Aussteiger leben, sondern wirklich was komplett Neues entwickeln. Ja? Also sie entwickelte zum Beispiel ein völlig neues solidarisches Gesellschaftssystem mit einer Art Sozialversicherung, wo alle Bedürfnisse von Einzelnen gestillt waren, dadurch, dass jeder da was einzahlte. Das hat es vorher in der Form nicht gegeben. Von daher, die Urgemeinde war schon ein radikaler neuer Gesellschaftsentwurf zu all dem, was bisher bekannt war. Aber trotzdem glaube ich, nein, ich denke, es sollte nicht unser oberstes Ziel sein, jetzt mit aller Macht zu versuchen, irgendwie eine gesellschaftliche Revolution anzustreben oder ein neues System zu etablieren. Denn Jesus hat übrigens schon ein neues Gesellschaftssystem entwickelt. Das ist die gute Nachricht. Und wir alle werden daran teilhaben dürfen, wenn er die Herrschaft in seinem tausendjährigen Friedensreich antritt. Ich glaube, da wird es keinen Kommunismus, auch keinen Kapitalismus geben, sondern Gottes Königreich mit all den tollen Sachen, die Gott sich da ausgedacht hat. Aber trotzdem, wir leben ja noch im Hier und Jetzt. Und ich denke, gerade an diesem Ort, wo Gott uns jetzt hingestellt hat, auch da dürfen wir versuchen, einen Unterschied zu machen. Also nicht einfach diese Maxime unseres Gesellschaftssystems ungeprüft, ungefiltert übernehmen und irgendwie doch so als Gott gegeben annehmen, sondern schauen, dass wir auch in unserem Umfeld etwas von Gottes Prinzipien, von seiner Herrlichkeit, von seiner Liebe ausstrahlen, von diesen Prinzipien, die teilweise komplett abweichen vom Kommunismus, aber eben auch vom Kapitalismus, wie wir es eben besprochen haben. Also egal, ob in unserer Familie, in der Schule, an der Uni, bei der Arbeit, im Verein oder erst recht natürlich in der Gemeinde. Ich glaube, wir sind einfach aufgerufen, dass wir bewusst einen Unterschied machen und für die Maßstäbe eintreten, die in Gottes Königreich gelten. Und obwohl oder gerade weil Gottes Maßstäbe ja teilweise total unlogisch erscheinen im Vergleich zu den Maßstäben der Welt, egal ob im Kapitalismus oder Kommunismus, aber trotzdem glaube ich, wir dürfen da einen Unterschied machen.
Ja, und unlogisch ist ein wirklich tolles Stichwort, Alex. Weil wenn wir in die Bibel schauen, ne, dann sehen wir schon einige rechnerische Fails, wenn Jesus von seinem Reich spricht. Das ergibt für uns von der Logik her, von der Analyse her, auf den ersten Blick gar keinen Sinn. Zum Beispiel
jetzt
lesen
erzähl
wir...
Du mal. Was? Jetzt erzähl du mal ein Beispiel, Lilia. Bin ich gespannt von den Fails.
Schau mal, also ich finde ja diese eine Stelle in Lukas 15, da geht es ja um den Hirten und diesen 100 Schafen. Also, warte, ich lese mal vor. Da erzählte Jesus ihnen folgendes Gleichnis. Stellt euch vor, einer von euch hätte 100 Schafe und eins davon geht verloren. Was wird er tun? Lässt er nicht die 99 in der Steppe zurück, um das verlorene Schaf so lange zu suchen, bis er es gefunden hat? Und Alex, in diesem Moment, Jesus hat ja eine Frage gestellt, antworte ich ihm, nein, Jesus, keiner von uns, also ich nicht. Weil das würde wirtschaftlich gesehen gar keinen Sinn machen, wenn ich 99 in der Steppe alleine lasse. Was, wenn da irgendwas passiert? Und ich laufe diesem einen Trottel hinterher, der es wagt, vor mir abzuhauen. Ja, so, das jetzt mal ganz kurz, so mein Senf. Weiter geht's aber im Text, Jesus erzählt da weiter. Wenn er es dann findet, dieses eine Schaf, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dort angekommen, ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen. Freut euch mit mir, ich habe mein verlorenes Schaf wiedergefunden. Auch total drüber, weißt du? Also jetzt ist dieser eine verloren und jetzt bringe ich ihn nach Hause und dann rufe ich alle meine Freunde, das wäre bei mir eine Party von irgendwie 100 Mann, ja? Und dann würde ich denen erzählen, guck mal, ich habe es wiedergefunden. Alex, jetzt mal ganz ehrlich, du so als Wirtschaftswissenschaftler, Herr Doktor, was sagst du zu einem so unwirtschaftlichen Verhalten in diesem Gleichnis?
Es ist lustig, wenn du das so darstellst.
So.
Und ja, es ist total menschlich und ehrlich. Aber in Gottes Reich geht es eben nicht um Gewinnmaximierung. Mhm. Ne? Es geht nicht um die Frage, was es mir nutzt. Es geht um Selbstlosigkeit, um ein dienendes, helfendes Herz. Und wenn ich das im Hinterkopf habe, klingt das vielleicht schon gar nicht mehr so unlogisch, das eine Schaf, das meine Hilfe braucht, zu suchen und dabei gegebenenfalls die Sicherheit der 99 anderen zu riskieren. Jesus tat übrigens auch genau das Gleiche für uns. Er verließ die Herrlichkeit des Himmels mit Heerscharen von Engeln, nicht nur 100. Er wurde Mensch, um dich und mich zu retten. Und Gott selbst gab sein Kostbarstes, um die widerspenstigen Menschen zu erlösen. Ich glaube, das ist im Verhältnis noch viel, viel gewaltiger und krasser als 1 zu 99.
Ja, genau.
Das ist in Gottes Königreich. Genau. Maßstäbe als bei uns.
Jesus ist wirklich der Retter. Ne? Das ist ja wirklich seine Eigenschaft. Er ist der Retter und wir sind ihm so wichtig. Vor allem das Verlorene ist ihm wichtig. Ja, und sich da einzureihen, so in seine Fußstapfen als Retter, ist wirklich ein guter Weg. Aber Alex, ich habe noch
sich bewusst anderes. Machen, Lilly, und sich bewusst machen, bevor du noch ein Beispiel hast. Ja, du und ich, jeder von uns ist dieses eine trottelige Schaf, ne, was da weggelaufen ist. Aber ja, erzähl weiter.
Natürlich, ich will hier ein bisschen provozieren, das weißt du schon. Ne?
Sehr gut, sehr gut.
Ich habe noch so ein Beispiel für die Unlogik Jesu, und zwar in der Bergpredigt. Die ist ja voller unlogischer Dinge, die da drin stehen, finde ich. Wunderbar. Steht in Matthäus 5. Da sagt Jesus in einem Vers, sagt er, glückselig oder selig zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Jesus benennt hier Arme zu Besitzern seines Reichs. Und das geht für uns hier auf dieser Erde mit Armut überhaupt nicht einher. Wer arm ist, dem gehört nichts. Aber Jesus sagt, selig sind die Armen, die arm sind vor Gott, ihnen gehört das Himmelreich.
Ja, hier sind wir quasi bei den Besitzverhältnissen. Ne? Wenn ich erkenne, dass Gott der Eigentümer wirklich von allem ist, dann ist es eigentlich erstmal zweitrangig, wie der Besitz auf der Erde verteilt ist. Wir mögen das ungerecht finden, Aber letztendlich gehört sowieso alles Gott. Und im Gleichnis vom verlorenen Sohn sagt der Vater ja auch zum älteren Bruder, alles, was mein ist, ist auch dein. Das heißt, wenn wir unser Ich, mir, mein wirklich vor dem Kreuz, vor Jesus niederlegen, mit leeren Händen vor Gott stehen, ich glaube, dann werden wir durch Jesus einfach überreich beschenken. Alles, was Gott gehört, gehört plötzlich auch uns. Obwohl ich mit leeren Händen dastehe und eigentlich nichts habe. Und das ist echt eine Challenge, das in unser Herz zu bekommen, dass Gottes Mathematik so völlig anders ist. Ne? Also Gott plus alles Irdische ist genau das Gleiche wie Gott plus nichts. Ist einfach gleich Gott. Das heißt, wer Gott und sonst nichts hat, hat nicht weniger als der Millionär, der Gott hat. Aber der Millionär, der Gott nicht hat, hat am Ende trotzdem nichts. Das ist halt Gottes Mathematik. Und das entspricht nicht immer unserer Prägung, ganz bestimmt.
Da darf unser Gehirn da echt mal mitmachen.
Spul gerne nochmal zurück, falls du es nochmal anhören möchtest.
Ja, genau, mach mal kurz Pause, kurz zurückspulen. In der Bergpredigt sagt Jesus ja direkt zwei Verse weiter: Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Und das ist auch manchmal so weit weg von unserem Wirtschaftsdenken, da wo diese Konkurrenz, die du da auch vorhin wirklich auch halt benannt hast und dieses Ellbogending eigentlich normal ist, um mehr zu bekommen.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich noch weit verbreitet. Aber ich muss sagen, ich kenne auch immer mehr Geschäftsleute und Unternehmenslenker, die da inzwischen auch anders denken und zum Beispiel so eine Kultur der Liebe in ihren Unternehmen praktizieren, wie wir es vor ein paar Folgen auch besprochen haben. Also natürlich würden die es nicht so nennen, ne? Und nicht so in Reinkultur zumindest. Aber schon, wo auch Wirtschaftslenker und Geschäftsleute merken, nur mit Ellenbogen komme ich doch nicht so weit, wie vielleicht, wenn ich auch andere Taktiken anwende.
Das ist hoffnungsvoll.
Ich glaube, da gibt es schon auch ein Umdenken.
Eine Sache erzähle ich dir aber trotzdem noch. Jesus scheint ja auch, was sein Reich angeht, auch eine andere Einstellung zu haben von Arbeiten, ja, von geschäftig sein. Denn in Lukas 10 besucht Jesus seine Freunde. Das sind Lazarus, die Maria und die Martha, das sind Geschwister. Und da lesen wir ab Vers 39, Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt, und das soll ihr nicht genommen werden. Ich liebe diese Stelle nicht. Ich könnte sie ja 10-mal lesen und immer wieder was Neues entdecken. Aber hier ist so bezeichnend, dass Jesus nicht gegen Gastfreundschaft oder Bewirten ist. Sondern es gibt wohl Momente, wo wir uns für das Bessere oder anders gesagt das Wesentliche entscheiden dürfen. Obwohl die Logik, die Kultur und einfach ja auch halt meine Werte der Gastfreundschaft zum Beispiel in diesem Augenblick etwas anderes sagen würden.
Ja, das ist tatsächlich ein spannender Punkt. Und ich bin mir jedes Mal, wenn ich das Gleichnis höre, oder ist ja kein Gleichnis, wenn ich diese Begebenheit höre, nicht sicher, ob ich die gut oder schlecht finden soll. Je nachdem, ob ich mich eher gerade als Martha oder Maria fühle. Aber es ist tatsächlich spannend, sich so komplett frei machen, ja, von allen Konventionen, einfach vom Heiligen Geist leiten lassen, was gerade dran ist. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, wenn Jesus in uns ist und wir in ihm, dann sind wir immer zur rechten Zeit am rechten Ort. Also jetzt egal, ob es die Martha oder die Maria ist. Und dann ist es eigentlich auch egal, ob ich im Stau auf der Autobahn stehe oder in der Schlange an der Kasse anstehe und mich innerlich womöglich darüber... Aber eigentlich darf ich doch erkennen, dass ich in dem Moment genau an dem Ort bin, wo Gott mich vielleicht haben möchte, dass das genau der richtige Ort für mich ist. Und ich darf einfach mich neugierig umsehen, was für Werke Gott vorbereitet hat, die ich da in der Schlange oder im Stau voller Freude wie Geschenke auspacken darf. Ja. Aber nochmal Stichwort Arbeit, Lilly, da fällt mir noch ein anderes Gleichnis von Jesus ein. Die Arbeiter im Weinberg aus Matthäus 20. Da werden Tagelöhner zu unterschiedlichen Zeitpunkten für die Arbeit im Weinberg angeworben. Und am Ende des Tages denken die von frühmorgens schon dabei sind, ja, wir werden den größten Lohn natürlich empfangen, viel mehr als die jetzt vielleicht nur ein, zwei Stunden noch gearbeitet haben. Aber am Ende bekommen alle den gleichen Lohn, obwohl sie unterschiedlich viel bzw. unterschiedlich lange gearbeitet haben. Auch da wieder, es ist zumindest nicht gleich, es ist nicht kommunistisch. Vielleicht auch in unseren Augen total ungerecht, wirtschaftlich desaströs. Aber in Gottes Reich geht es eben nicht um Kaufen, Verkaufen, um Effizienz, sondern um Geben und Empfangen. Und wenn wir etwas aus Liebe tun, dann lässt sich das nicht quantitativ messen oder gegen andere Dinge aufrechnen. Liebe und Glaube entziehen sich einfach diesen Größen der Wirtschaft, dem wirtschaftlichen Kalkül, das aber unser komplettes Denken durchdringt. Was nutzt es mir am Ende? Und wir denken manchmal, glaube ich, sogar insgeheim, wir könnten Gott vielleicht doch durch unsere Taten, durch Spenden beeinflussen, ihn gnädiger stimmen, dass wir irgendwie vielleicht besser vor ihm dastehen. Aber das ist natürlich kompletter Unsinn. Jesus hat bereits alles für uns, für unsere Schuld bezahlt. Kein Mensch im neuen Bund ist vor Gott besser oder schlechter als ein anderer. Ne? Mit Christus sind wir alle vor Gott gleich. Das ist vielleicht wieder ein bisschen Kommunismus. Ja? Nur diesmal eben nicht auf Basis sündiger Menschen, sondern mit Jesus als Eckstein. Und das ist dann, glaube ich, der entscheidende Unterschied.
Alex, Amen. Wir sind am Ende unserer Folge und ich freue mich, heute mit dir über Kapitalismus und Kommunismus gesprochen zu haben. Auch spannend. Weißt du, ich nehme aus dieser Folge ganz viel Hoffnung mit. Hoffnung auf eine Gemeinschaft, die niemanden mehr außen vor lässt. Hoffnung, dass wirklich Gerechtigkeit geschieht und Hoffnung, dass es auch bald geschieht. Und dazu möchte ich in Offenbarung 21 diese wunderbaren Verse lesen, wo es um diese neue friedvolle Gemeinschaft geht. Und damit möchte ich auch dich als Zuhörer segnen. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, diese Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Und daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, seht, ich mache alles neu. Seid gesegnet.
Das war wieder eine Folge O du heiliges Geld, der Podcast von Bibelfinanz. Hat dir gefallen? Dann abonnier uns. Du hast Fragen zu der Folge oder inhaltliche Ideen für neue Podcasts? Dann freuen wir uns auf deine Kommentare oder mail uns an info@bibelfinanz.de. Weitere Informationen, Termine und Podcast-Folgen findest du online unter bibelfinanz.de.